Wir rasen mit Riesenschritten durch den Epheserbrief. Wir schauen uns das Gebet des Paulus für diese Gemeinde in Ephesus an. Und es ist wirklich zu gut, um da schnell drüber zu gehen. Paulus hatte geistliche Unterscheidung, ist auf das Wesentliche gekommen. Und die Dinge, für die der Paulus hier betet, die sind wichtige Dinge. Letztes Mal haben wir uns angesehen im Vers 17, dass Paulus zuallererst betet, dass die Epheser Gott besser kennenlernen. Gott besser zu kennen. Ihn selbst. Das ist das Wichtigste in unserem Leben. Ihn zu kennen. Und er betet jetzt dann für drei weitere Dinge. Dass wir drei weitere Dinge erkennen, die wir in Jesus haben. Er betet, dass wir die Hoffnung kennen, dass wir kennenlernen, wie sehr Gott uns schätzt und auch, dass wir wissen, was seine Kraft ist, die in uns ist, die uns zur Verfügung steht. Und ganz zum Schluss, hier im Kapitel 1, wird er uns unsere Beziehung zu ihm oder mit ihm zeigen. Aber zuerst betet er hier im Vers 18. Sagt er, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Zuerst betet er, er erleuchte die Augen eures Herzens. Betet darum, dass der Heilige Geist uns diese geistlichen Dinge verstehen lässt. Dass wir diese Dinge im Glauben ergreifen. Wir Menschen sind von Natur aus Gott gegenüber verschlossen. Wir sind von Natur aus mit uns selbst beschäftigt. Von Natur aus mit uns selbst eingenommen. Römerbrief Kapitel 3. Es gibt keinen, der Gott sucht. Keinen Gerechten, nicht einen. Wir sind von Natur aus nicht zu Gott hingezogen, aus unserer sündigen Natur. Wir haben ein Herz aus Stein. Wir haben kein Verlangen nach Gott, kein Verlangen nach geistlichen Dingen, für Gott zu leben, ihn zu ehren. Und Sünde benebelt unser Denken, unseren Willen, unsere Wünsche, unsere Gefühle. In Jeremia 17,9 heißt es, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Oder im Englischen heißt es sogar, es ist böse. Das ist unsere natürliche Tendenz. Und wenn der Heilige Geist, wenn Gott uns nicht sein Herz schenkt, wenn der Heilige Geist nicht unser Herz weich macht, dieses steinerne Herz in ein fleischernes Herz, in ein weiches Herz verwandelt, dann sind wir blind. Dann sind wir getäuscht, dann gehen wir in die Irre, in uns selbst, auf uns selbst überlassen. Unsere natürliche Tendenz ist nicht geistlich. Und das ist ein Grund, warum wir uns von unseren Gefühlen nicht leiten lassen können. Auch nicht immer von unserem Verstand leiten lassen können. Sondern wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten lassen, von Gottes Wort. Und nur wenn wir im Geist wandeln, nur wenn wir kontrolliert sind vom Heiligen Geist, wenn wir auf den Herrn vertrauen und das Gute tun, das wir wissen, wenn wir treu sind, Gottes Wort gehorsam, wenn wir unsere Lust am Herrn haben, dann heißt es im Psalm 37, dann gibt er uns, wonach unser Herz begehrt. Aber stell sicher, dass du Gott liebst, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und dann kannst du diesen Impulsen folgen, die Gott dir ins Herz legt. Dann werden wir das Richtige begehren, weil dann wird er unsere Wünsche an seinem Willen angleichen. Wir werden ein weiches Herz haben, sein Herz. Die Menschen sind von Natur aus blind. Und pervers und unsensibel für geistliche Dinge, ungläubig. Ohne Gott sind wir verloren. Und der Paulus betet hier, dass der Heilige Geist die Augen öffnet, dass diese Gläubigen klar sehen können, dass er das Herz weich macht. Und er betet hier für Gläubige, für Christen. Die Bibel sagt uns, dass die, die nicht glauben, dass deren Sinn verblendet ist vom Gott dieser Welt, von Satan. Aber Paulus betet hier für Gläubige, für die, die ihn schon erkannt haben. Und er betet weiter, dass Gott die Augen öffnet. Und es ist so wichtig, dass wir beten. Du kannst stundenlang predigen, ich kann euch stundenlang anpredigen. Oder ihr könnt Menschen stundenlang anpredigen. Ja, dass Gott sie liebt, über seine Gnade, über die wunderbare Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Für unser Leben. Für unsere Familien. Gott hat so einfach gemacht, so wunderbar. Die Rolle von Mann und Frau und ich kann predigen, was für ein Segen es ist, mit einem Mann, mit einer Frau zu beten. Oder dass Jesus alles ist, was wir wirklich brauchen und was für ein Segen es ist, einfach seinem Wort zu gehorchen und nachzufolgen. Und ich selbst, ich kann die Bibel lesen, bis mir die Augen wehtun. Aber wenn der Heilige Geist nicht unsere Augen öffnet, unser Herz öffnet, dann bleibt es intellektuell. Dann bleibt es irgendwie leer, fruchtleer und inaktiv in unserem Leben. Und wir rebellieren gegen das, was Gott sagt. Und wir können es einfach nicht sehen. Wir sind gesetzlich, wir schnallen es nicht. Wir brauchen dieses Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und wir können für Menschen beten, die verblendet sind, Menschen, die Jesus nicht kennen, und beten: Gott, nimm diese Blindheit weg, mach diese Herzen weich. Aber ich glaube, wir müssen auch für uns selbst beten und für unsere Geschwister. Herr, mach du unsere Herzen weich, dass wir wirklich sehen können, dass wir wirklich sensibel sind für dich und diese Wahrheiten, diese wunderbaren Dinge ergreifen können im Glauben. Das ist, was der Paulus tut. Wir müssen mehr beten, wie es im Psalm 119, im Vers 18 heißt: Herr, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Damit ich das wirklich kapieren kann, damit ich das wirklich sehen kann. Wir können das für uns und für andere beten. Und ich denke, wir alle kennen solche Momente, wo uns der Knopf aufgeht. Wo wir plötzlich kapieren. Wo wir im Herzen verstehen. Und der Heilige Geist macht uns so eine Wahrheit real und wir verstehen es und wir sagen: Herr, es ist so gut, es ist so wunderbar, es ist so ein Segen, was du mir sagst. Und ich weiß gar nicht, wieso ich so lange dagegen angekämpft habe. Sieh, das ist die Antwort. Gebet ist die Antwort. Das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen und in dem Herzen der Brüder und Schwestern. Die Antwort ist nicht nörgeln oder kritisch sein über deinen Mann, deine Frau, deinen Bruder, deine Schwester. Die Antwort ist nicht, dass wir einander verdammen oder anpredigen, bis wir grün und blau sind, sondern beten. Beten, dass Gott die Augen öffnet. Herr, öffne seine, öffne ihre Augen, dass sie deinen Weg erkennt. Dass sie sieht, wie gut es ist, was du sagst. Dass sie es wirklich im Herzen begreift und es umsetzt, dem nachfolgt. Und Herr, öffne du meine geistlichen Augen. Vielleicht sehe ich nicht so klar, wie ich glaube, zu sehen. Vielleicht willst du mein Herz verändern. Und ich glaube wirklich, wenn wir mehr beten und weniger streiten, weniger reden, wird unser Zusammenleben viel friedlicher sein. Und wir werden viel mehr von diesem Frieden Gottes in unserem eigenen Herzen erfahren. Und er uns schenken will. Und ich liebe das Gebet von Paulus. Wir beten oft so für diese äußerlichen Dinge. Bleiben an Äußerlichkeiten hängen. Ich mag das an Paulus. Paulus hatte wirklich diese geistliche Unterscheidung. Paulus betet hier für das Wesentliche. Er geht an die Wurzel des Problems, an das Eingemachte. Er trifft das Wesentliche. Letztes Mal hat er gebetet, Herr, offenbar dich ihnen, Herr, lass sie dich selbst besser kennen. Und jetzt betet er weiter im Vers 18 und sagt, er leuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Herr, lass sie wirklich die Hoffnung kennen, die sie haben. Gott, lass sie dich kennen und lass sie sehen, dass ihre ewige Bestimmung mit dir ist. Lass sie erkennen, wozu du sie berufen hast, was die Hoffnung ist, die sie haben. Leute, wir sind auf dem Weg in den Himmel. Das ist unsere Bestimmung. Das ist, wo wir hingehen. Das ist unsere Hoffnung. Und Hoffnung in der Bibel ist nicht Hoffnung in dem Sinn, wie wir das manchmal gebrauchen. Ich hoffe, dass ich 100 Jahre alt werde. Oder ich hoffe, dass ich nochmal eine Rente bekomme. Oder ich hoffe, dass ich, weiß nicht, die Uhr zu Weihnachten bekomme. So, ich hoffe irgendwas, aber es, wer weiß. Eine Hoffnung in der Bibel ist die Erwartung einer sicheren Tatsache. Etwas erwarten, was eintreffen wird. Es ist mehr so, Herr, ich hoffe, dass es heute Abend dunkel wird. Das ist Hoffnung im biblischen Sinn. So ist es gemeint, wenn die Bibel von Hoffnung auf den Himmel spricht. Unsere Hoffnung ist vielmehr so, ist, wenn du auf Jesus vertraust, dann wirst du in den Himmel kommen. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit. Und hey, wir alle, wir werden sehr bald dort sein. Das Leben ist kurz. Ich habe gestern, meine Eltern haben mir zu meinem 30er so ein Fotoalbum geschenkt mit Bildern von klein auf, also jedes Jahr durch und das gestern wieder mal durchgeschaut und Mann, die letzten 30 Jahre sind schnell vergangen. Oh. Ich habe den Eindruck, je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit. Es beschleunigt irgendwie. Kommt euch das auch so vor? Ich denke mir, ich bin schon über 3 Jahre jetzt hier. Das kommt mir nicht so lange vor. Ich bin alt. Schauen uns die Kinder an. Mann, die sind gewachsen in den letzten 3 Jahren. Aber wirklich, ich glaube, dass Jesus vorher wiederkommt, bevor wir noch ganz alt werden. Ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird und uns zu sich holen wird, die wir auf ihn vertrauen, dass er uns entrücken wird, zu sich nehmen wird. Ich glaube wirklich, dass ich das noch erleben werde. Wir haben diese Woche, es gibt so einen neuen Film über diese, gibt es nur auf Englisch, auf Deutsch gibt es ja auch schon die Bücher, ich weiß nur nicht, wie die heißen, diese Left Behind, das haben sie verfilmt und da gibt es jetzt einen Film drüber. Und der ist ganz klasse, also wenn irgendwer von euch Englisch versteht, ich verstehe das alle, ich weiß, gut genug, das ist ein toller Film. Und da haben die so ein Szenario verfilmt, wie es sein könnte, wenn die Gemeinde entrückt wird. Und das ist ganz cool, da sind die Leute im Flugzeug und plötzlich fehlen die Hälfte der Leute und es liegt nur mehr die Kleidung da und alle Kinder sind weg und das große Chaos auf der Autobahn, weil die Autos ohne Fahrer rumfahren. Cooler Film. Jesus wird uns nach Hause holen. Ob durch Entrückung oder für uns persönlich, dass wir vorher das Zeitliche segnen. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Unser Zuhause ist im Himmel bei Gott und wir sind auf dem Weg dorthin. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Wir sind nur Pilger. Es ist nicht der Ort, wo wir die längste Zeit unseres Lebens verbringen werden. Sondern es wird bei Gott sein. Wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus sagt uns das viermal im Johannesevangelium. Viermal sagt er uns, dass wir dort sein werden, wo er ist. Ah. Zum Beispiel Johannes 17, 24. Das ist das wunderbare Gebet, wo Jesus für uns betet, für seine Jünger betet. Er sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Der Vater wird das Gebet von Jesus erhören. Ganz sicher. Johannes 14, 3. Er sagt, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hey, das gibt unserem Leben die richtige Perspektive. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zukunft, das ist unsere Bestimmung. Bei ihm sein. 1. Korinther schreibt uns der Paulus, 1. Korinther 13, sagt, wir sehen wie in einem Spiegel undeutlich. Aber wir werden von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich stückweise, aber dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Hey, wir kennen Gott nur gerade so ein ganz kleines bisschen. Wir sehen so undeutlich diese wunderbaren geistlichen Dinge, die er für uns hat. Diesen Reichtum, von dem der Paulus hier uns schreibt. Aber im Himmel wird es eine tiefere Erkenntnis von Gott geben. Das, warum der Paulus gebetet hat. Offenbarung von ihm. Und es wird eine vollkommene Liebe geben, eine ungestörte Gemeinschaft mit ihm. Das, was hier so unvollkommen ist, wird dort vollkommen sein. Ohne Ablenkung, ohne Unterbrechung. Im 1. Johannesbrief, im Kapitel 3, schreibt uns Johannes, sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Jetzt sind wir Kinder und wir wissen noch nicht so super viel über den Himmel und wie wir sein werden, was sein wird. Er sagt, jetzt sind wir Kinder und jetzt sind wir Kinder. Kinder sagen, aber, Papa, aber, Papa. Das ist unser Level, auf dem wir jetzt sind. Wir sind Kinder. Papa. Aber eines Tages werden wir ganz sprechen können. Eines Tages wird unser zögerndes Vertrauen, unsere geteilte Liebe, unsere unwürdigen Gebete, die werden völlig zur Reife gebracht werden. Das, was hier unvollkommen begonnen hat, es wird zur Vollendung gelangen. Und wir werden ihn wirklich kennen. Unsere Kommunikation mit ihm wird auf einer ganz anderen, viel tieferen Ebene sein. Und unsere Einheit, unsere Liebe wird vollkommen sein. Johannes sagt, jetzt sind wir Kinder, aber wir wissen noch nicht genau, wie es sein wird. Also eine sagt er, wir werden ihn sehen, wie er ist und wir werden ihm gleich sein. Das genügt mir eigentlich. Das genügt mir. Ich werde Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen und ich werde ihm ähnlich oder ihm gleich sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir reicht es. Das ist Himmel. Wir haben sowas noch nie gesehen. Wir kennen nur die Dinge hier auf der Erde. Unsere menschliche Erkenntnis von Gott. Aber der Paulus schreibt uns im 2. Korintherbrief, im Kapitel 12, Vers 2. Vielleicht schlage ich das kurz mal auf und lese euch vor. Oder ihr könnt es mit anschlagen, wenn ihr wollt. Er sagt, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, und die meisten glauben, Paulus spricht hier von sich selbst. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Hat den Himmel gesehen, er weiß nicht, ob er wirklich leiblich dort war, oder nur eine Vision davon gehabt hat. Und er schreibt weiter, ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur an meiner Schwachheit. Paulus sagt, ich habe den Himmel gesehen. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und er sagt, ich kann gar nicht drüber sprechen. Mir fehlen die Worte. Ich glaube, wir müssen erst die himmlischen Vokabeln lernen. Wir können gar nicht drüber reden. Es ist zu wunderbar, es ist so herrlich. Ich finde es interessant, wenn immer die Autoren der Bibel über den Himmel sprechen, sprechen sie viel im Negativen. Sagen, es wird keinen Tempel geben, es wird keine Nacht mehr geben, kein Weinen mehr, kein Leid, kein Sterben. Wenig Positives. Es fehlen die Worte wirklich zu beschreiben. Ich kann gar nicht darüber reden, es ist so herrlich. Aber Paulus sagt, eines tue ich, ich vergesse das, was hinter mir liegt und hey, ich jage auf das Ziel zu. Und wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet und wir diese Wahrheit wirklich sehen können, unsere Hoffnung, unser Zuhause, worum es wirklich geht, wozu wir wirklich geschaffen worden sind, dann wird es unsere Perspektive verändern. Paulus schreibt im 2. Korinther im Kapitel 4, er sagt deshalb, ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Und über Mose heißt es in Hebräer 11, Mose zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Seht ihr, das ist vor allem das Problem von weltlich gesinnten Christen. Dass sie nicht diese Hoffnung kennen, ihre Berufung. Was ist ein weltlich gesinnter, ein weltlich eingestellter Christ? Das ist einer, der noch immer von dieser Welt, von diesen materiellen Dingen, von sich selbst eingenommen wird, der noch immer dafür lebt. Er sagt, ah, ich muss die Dinge jetzt haben, ich muss die Dinge hier haben. Aber sie sehen ja die Realität des Himmels, das ist das Problem. Sie sind realitätsfremd. Wirklich realitätsfremd. Sie sind auf einem Auge blind. Ja, wir sind so manipuliert von der Schule, von der Uni. Überall wird uns gesagt, ah, es gibt nichts Ewiges. Gott gibt es nicht wirklich. Oder wenn es sowas wie Gott gibt, dann hat er zumindest kein Interesse an uns und wir können ihn nicht kennen. Wer weiß. Aber ganz sicher, das Leben, was wir hier haben auf der Erde, das ist alles, was es gibt. Traurig. Hoffnungslos. Mit was? Was lässt uns das zurück? Wir sind trainiert worden, weltfremd zu sein. Einen Teil der Realität, der Wirklichkeit auszuklammern. Und den wichtigen Teil. Paulus sagt, die unsichtbaren Dinge sind ewig. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns die Augen öffnet und dass er uns diese Vision gibt. Dass wir wirklich erkennen, ich bin auf der Durchreise. Ich bin nicht hier zu Hause, das ist nicht mein Zuhause, sondern Gottes Herrlichkeit. Der Himmel ist mein Zuhause. Gemeinschaft mit ihm. Und wenn ich dort ankomme, dann wartet der Herr mit einer Belohnung auf mich. Das ist wunderbar. Seht ihr, das, was ich hier tue, das, wodurch wir hier gehen, durchgehen, das ist nicht umsonst. Das ist nicht wertlos. Unser Leben hat einen Sinn. Unser Leben hat ein Ziel. Wir werden alle glücklich sein im Himmel. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Wenn du auf Jesus vertraust, bist du gerettet. Und wir werden alle erfüllt sein und glücklich sein im Himmel. Aber doch sagt uns die Bibel, es gibt so Dinge wie Schätze und Kronen, die wir ansammeln können. Und sagst vielleicht, okay, Krone. Ist mir wurscht, ich fahre lieber meinen Ferrari, den hätte ich lieber jetzt als die Krone dann. Ich sage, na, aber wenn wir dort sind, wird uns das nicht egal sein. Wir wissen nicht genau, was diese Dinge sind. Aber scheinbar sind manche Leute reicher im Himmel als andere. Wir werden alle glücklich sein im Himmel, aber es gibt Leute, die den Himmel mehr erfahren können, mehr ausschöpfen können, mehr genießen können, die reicher sind dort als andere. Deswegen sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Es ist einfach dumm, wenn wir für das Hier und Jetzt leben. Wir tun es nur, wenn wir blind sind auf einem Auge, nur wenn wir realitätsfremd geworden sind für die ganze Wirklichkeit, die Gott für uns hat. Denk drüber nach. Wenn du weißt, dass du übersiedelst, wirst du nicht so viel in die alte Wohnung investieren. Ich meine, du wirst das Ding am Laufen halten, aber es wäre blöd, da noch groß reinzustecken. Wenn du weißt, dass du in einem halben Jahr auf irgendeine Südseeinsel übersiedelst für die nächsten 60 Jahre deines Lebens, und dann kannst du nur Handgepäck mitnehmen im Flugzeug, dann hey. Dann wirst du nicht noch 10 Häuser kaufen hier und das dritte und vierte Auto. Das macht keinen Sinn. Sondern du wirst investieren in die Dinge, die du benötigst, die du notwendig hast, dass du versorgt bist, deine Grundbedürfnisse. Was wirst du mit dem Rest tun? Du wirst es ansparen und vorausschicken auf dein Bankkonto in der Südsee. Das macht Sinn. Das ist weise. Weißt du was, du wirst die ganze Ewigkeit im Himmel verbringen. Und Jesus hat gesagt, wir können unser ganzes Zeug, was wir hier anhäufen, wir können das mitnehmen. Aber wir können es investieren, wir können es vorausschicken, wir können Schätze ansammeln, ewigen Reichtum investieren. Und so lass uns nicht unweise sein und alles in diese Welt investieren, all diese Ressourcen, die Gott uns gegeben hat. Und ich rede jetzt nicht nur von Geld, Gott hat uns viel mehr gegeben. Zeit und Talente und Gaben. Wie investieren wir in ewige Dinge? Wir können das auf hunderttausende Arten und Weisen tun. Gott sagt uns letztendlich, alles, was wir für Gott tun, alles, was wir mit der richtigen Motivation für ihn tun, dafür werden wir belohnt werden. Tu deinen Job für Gott und als Gottesdienst und du wirst belohnt werden dadurch. Du wirst Schätze im Himmel sammeln. Das ist wirklich einfach. Jesus hat gesagt, wenn ihr einem dieser Kleinen nur ein Glas Wasser gebt, werdet belohnt werden dafür. Gute Werke, anderen dienen für Jesus, für die anderen, nicht für uns selbst leben. Wir können investieren in unseren ewigen Reichtum. Wir können Evangelisation unterstützen, Missionare unterstützen, vielleicht sogar selbst gehen. Unsere Zeit, unsere Talente für das Reich Gottes nutzen, um anderen zu dienen, um andere zu ihm, zu Jesus zu bringen. Wir können unsere Zeit investieren, wir können weniger Zeit verbringen, um unser Vermögen anzuhäufen, sowieso verbrennt, oder für deine Hobbys oder vor dem Fernseher und mehr Zeit, um Gott zu suchen, ihn besser kennenzulernen. Mehr Zeit mit der Familie, deine Frau, deine Kinder, zu Jesus hinzubringen, sie ihn besser kennenlernen. Das sind die Dinge, die ewig bleiben werden. Beziehung mit Gott, Zeit zu nehmen, ihn anzubeten. Wir können uns Zeit nehmen, um zu beten, Fürbitte zu tun, für unsere Verwandten. Wir beten, dass Menschen zu Jesus kommen. Beten für die Gemeinde. Beten für verfolgte Christen. Beten für Politiker in unserem Land. Für unser Land beten, dass Gott gottesfürchtige Menschen an die Spitze stellt. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir Schätze sammeln können. Wie wir investieren können in ewige Dinge. Die Leute sagen, wenn wir so leben, die Leute sagen in der Welt, das sind Spinner. Die Christen, die sind so auf den Himmel orientiert, dass sie zu nichts mehr gut sind hier in der Welt. Aber es ist Schwachsinn. Beobachte das mal genau, die Wahrheit ist genau umgekehrt. C.S. Lewis hat geschrieben, er hat gesagt, wenn man die Geschichte liest, findet man, dass die Christen, die das meiste für die gegenwärtige Welt getan haben, genau jene sind, die am meisten an die zukünftige Welt dachten. Und er sagt, erst seitdem Christen aufgegeben haben, an die andere Welt zu denken, sind sie so ineffektiv in dieser Welt geworden. Im Johannes Evangelium heißt es, weil Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, stand er auf und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und ihnen zu dienen. Warum? Er hatte das große Bild. Er wusste, wo er herkommt, er wusste, wo er hingeht. Und das hat ihn frei gemacht, zu dienen. Wenn wir für diese Welt leben, sind wir gebunden, sind wir gefangen. Wenn wir für den Himmel leben, für ewige Dinge, sind wir frei. Frei von uns selbst, frei von unserem Egoismus. Frei Gott anzubeten. Wir müssen das ganze Bild sehen, wir müssen die richtige Perspektive haben. Und wenn wir das ganze Bild sehen, dann werden wir ausgerichteter, effektiver, auch heiliger leben und glücklicher leben. Wenn du für diese Welt lebst, wenn du für dich selbst lebst, dann, und wir alle wissen das, dann wirst du unglücklich sein. Dann wirst du ständig unzufrieden sein. Immer, wenn ich nur das größere Auto hätte, oder das neue Haus, oder einen anderen Job, oder einen anderen Dienst, oder wenn ich nur einen Freund hätte, oder wenn ich nur verheiratet wäre. Oder manche sagen, wenn ich nur nicht verheiratet wäre. Oder wenn ich nur gesünder wäre oder erfolgreicher wäre. Oder was immer, dann wäre ich glücklich. Und das ist Schrott. Es ist Schwachsinn. Wir wollen immer mehr. Wir sind nie zufrieden. Wir sind nie glücklich. Dieses, wenn ich nur... Blablabla bla, bla ist eine große Lüge. Schwachsinn. Stimmt nicht. Wenn du heute Morgen nicht Frieden im Herzen hast, wenn du nicht zufrieden bist und erfüllt bist in deiner Beziehung mit Jesus und glücklich bist mit dem geistlichen Reichtum und den Schätzen, die Erde gegeben hat, dann wirst du nicht glücklicher sein, wenn du den anderen Job hast oder den Mann oder die Frau hast, oder mehr Geld, oder was immer. Wenn du es jetzt nicht bist, wirst du es auch da nicht sein. Und ich meine hier nicht, damit, dass wir nie schlecht drauf sein dürfen. Oder dass wir immer dieses künstelte, übergeistliche, blöde Lächeln auf dem Gesicht haben müssen. Dass wir immer tun müssen, als wären wir übergut, super gut drauf, weil wir so geistlich sind. oder dass wir nie traurig sein dürfen oder dass es keinen Schmerz oder kein Leid in unserem Leben gibt. Nee, das gehört dazu. Das ist normal, das ist das Leben. Aber wenn unser Leben auseinanderfällt, weil wir irgendwas nicht haben, dann, wenn diese grundlegende Stabilität in unserem Leben nicht in Jesus ist, dann ist es ein Zeichen, dass wir für die falschen Dinge leben, dass wir Prioritäten falsch haben in unserem Leben. Es ist ein Zeichen, dass wir Offenbarung brauchen von dieser Hoffnung, die Gott für uns hat. Und Jesus sagt uns, das ist ein Schlüssel, wie wir Depression überwinden können. Ein Schlüssel, wie wir unsere Sorgen, unsere Habgier, unseren Egoismus überwinden können. Das große Bild zu sehen, unsere Hoffnung zu sehen. Johannes 14, ich habe einen Teil schon vorgelesen. Jesus hat gesagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Oder nein, Blödsinn, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das Leben ist kurz. Wir sind auf dem Weg in den Himmel und wir werden bald bei Jesus sein. Und wir werden den weitaus größten Teil unseres Lebens dort verbringen. Nicht hier. Wenn du gerade durch eine schwierige Zeit gehst, gerade durch eine Beziehungskrise oder Einsamkeit, Krankheit, wenn du Schmerz hast in deinem Leben, dann sieh das als Gelegenheit, Gott trotzdem anzubeten. Und ihm trotzdem zu preisen und zu danken. Und weißt du was, das wird Gott Ehre bringen. Und Gott gibt dir eine besondere Gelegenheit, in die Ewigkeit zu investieren und Schätze im Himmel zu sammeln. Wirklich, diese Situation, in der du bist, ist kein Verlust, ewig gesehen. Ist nicht verloren, ist nicht umsonst, ist kein Unglück, ewig gesehen, nicht sinnlos. Sondern Jesus gibt dir eine ganz besondere Gelegenheit für Investitionen mit besonders hohen Zinsen. Besonders hohem Ertrag. Lass uns nicht auf uns selbst schauen oder auf die Umstände, nicht herumschauen, nicht zurückschauen, sondern lass uns aufschauen. Das ist ein Schlüssel in unserem Leben. Wir müssen das große Bild sehen und wir müssen jede Gelegenheit nutzen, Schätze im Himmel zu sammeln. Das ist, wo wir den größten Teil unseres Lebens verbringen. Wir investieren nicht für das halbe Jahr, was wir noch hier leben, sondern für die 60 Jahre in der Südsee. Das ist weise, das macht Sinn. Und wir müssen jede Gelegenheit nutzen. Jesus hat gesagt, kauf die Zeit aus. Es gibt keine Zeit zu verschwenden hier. Keine Zeit für Selbstmitleid, keine Zeit, unsere Gaben, unsere Ressourcen verkümmern zu lassen. Keine Zeit, um Zeit zu verschwenden. Und lass uns sehen, wie gesegnet wir sind, dass wir diese Hoffnung haben. Und diese Hoffnung ist eine Gewissheit. Wir werden in den Himmel kommen. Jesus hat uns gerettet. Wir sind erlöst. Was für ein Vorrecht es ist. Wir sind so gesegnet. Lass uns nicht stecken bleiben im Sumpf dieser Welt, sondern wir werden bald zu Hause sein und lass uns beten, dass der Herr uns die Augen öffnet. Dass wir das immer im Auge behalten. Leider die Dinge, die wir sehen können, das sind die zeitlichen Dinge. Wir tun uns leichter mit diesen Dingen. Aber die Dinge, die wir nicht sehen können, die sind ewig. Und ich glaube wirklich, ein großer Teil von meinem Job hier und Schlüssel ist wirklich, uns alle daran zu erinnern. An die Ewigkeit, an die ewigen Dinge, an den Himmel. Dann werden wir die richtige Perspektive haben und dann werden wir so leben, wie Gott es will. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses Gebet von Paulus. Und wir danken dir, dass er uns an die wichtigen Dinge erinnert. Worum es wirklich geht, warum wir wirklich hier sind, Gott. Und das ist vor allem, dich zu kennen. Und Vater, auch zu wissen, dass unsere Bestimmung mit dir ist. In der Ewigkeit im Himmel. Nicht hier. Und Gott, danke. Danke, dass wir nicht ewig hier leben müssen. In dieser gefallenen Welt, Herr, in unserem sündigen Zustand, in unserem Gefallenen. Mit diesem Fleisch, Herr, mit dieser sündigen Natur. Sondern danke, dass du hast uns bereits die Anzahlung gegeben und dass du diese Erlösung vollenden wirst. Und wir ganz mit dir sein werden. Und ganz heil sein werden. Und ganz erlöst sein werden. Und Vater, ich danke dir, dass für diese Wahrheit, dass wir schon im Himmel sitzen, auf mystische Art und Weise, an unserer Position, Herr, mit Jesus, dass wir schon dort sind. Und bitte lass uns nicht vergessen, worauf es ankommt. Lass uns diese Wahrheit nicht vergessen, Herr, dass wir jetzt schon so leben, als wären wir wirklich im Himmel. Als wären wir nur zurückgekommen für einen kurzen Urlaub. Das ist eigentlich blöd, Urlaub vom Himmel. Lass uns ja die richtige Perspektive haben. Das große Bild in den Augen behalten. Und ich bitte für alle von uns besonders, die durch eine schwierige Zeit durchgehen, was immer der Grund ist. Ja, du benutzt diese Zeiten, um uns vorzubereiten auf die Ewigkeit mit dir. Um uns zu formen. Um Schätze zu sammeln, dass wir die Ewigkeit mehr genießen können. Hilf uns, geduldig zu sein und dir zu vertrauen und dich zu preisen, ganz egal, was in unserem Leben passiert. Und ich danke dir, Gott, dass deine Augen ganz besonders auf den Kindern sind, die verletzt sind. Wir bitten um deinen Segen, Herr, für unser Leben und für die kommende Woche.